Schwestern und Freunde, mich letzter Zeit besonders der erste Johannesbrief beschäftigt. Und so werde ich auf dieser Reise, die mich hier nach Freiburg und morgen nach Basel führt, über Texte aus dem ersten Johannesbrief sprechen. Heute Abend 1. Johannes 4. Mittag nicht nach Basel zu kommen, da habe ich dann dasselbe. Es sei denn, Sie wollten dasselbe noch einmal hören. Aber morgen Vormittag habe ich ein ergänzendes Thema, Gott ist Licht, 1. Johannes 1. Und wem der Weg nicht zu weit ist in die schöne Schweiz, der kann sich ja aufmachen nach oben, wo morgen Nachmittag dasselbe wie jetzt hier, Gott ist Liebe. Es ist ein gewaltiges Thema, eine Aussage zu machen über das Wesen Gottes. Wie ist Gott? Was ist Gott? Wer ist Gott? Das in einem so kurzen Satz zusammenzufassen, ist etwas Wunderbares. Es ist eine der größten Offenbarungen in unserer Bibel. Johannes, von dem ich gleich noch einen Text lesen werde, aus 1. Johannes 4. Johannes nennt man ja den Mystiker unter den Jüngern. Ein Mystiker. Terstegen, Böhme, und wir haben ja auch in Deutschland Mystiker gehabt. Ein Mystiker ist nicht ein Mann, der interessiert ist so sehr am Äußerlichen. Die Dame hat ein rotes Kleid, das steht ihr wunderbar, aber die Frisur jener Dame ist gar nichts. Und der mit den langen Haaren, das sind nicht Dinge, die einen Mystiker bewegen, sondern ein Mystiker, der fragt, was ist innen drin? Was ist innen drin? Und so ist auch Johannes derjenige unter den Aposteln, der in besonderer Weise fragt, schaute, fragend auf den Herrn Jesus blickte, was hat dieser Herr für ein Wesen? Und wenn er Gottes Bild ist und wenn es wahr ist, ich und der Vater sind eins, was hat also Gott für ein Wesen? Ich habe mir versucht auszumalen, wie dieser Johannes, der ja oft in der Nähe Jesu am Tisch saß, gleichsam an seine Schulter gelehnt, wie der genau aufgepasst hat. Na, wird dieser Jesus auch mal aus der Rolle fallen? Wird er mal an einem Abend seinem Ärger Luft machen? Das war heute ein langer Tag und wie die sich um mich gedrängt haben und haben mich schier nicht losgelassen. Also jetzt bin ich es aber auch mal leid. Jesus sagte mal, oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Aber das ist anders gemeint. Das ist ein Wort gegen den Unglauben des Menschen, ein Zorn gegen den Unglauben. Aber nicht nie ist Jesus so aus der Rolle gefallen, in dem Ärger, wie wir das manchmal vielleicht tun. Oder da die meisten von uns den Herrn kennen, will ich sagen, taten. Ja, Johannes hat uns die Aussagen über Gottes Wesen überliefert. Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Bruder Heller hat einmal die Eigenart von drei Aposteln und biblischen Schreibern sehr fein charakterisiert, indem er sagte, alle Apostel, ob Petrus, Paulus, Johannes, bezeugen die Sündlosigkeit Jesu, aber sie tun es auf verschiedene Weise, auf typische, charakteristische Weise. Petrus bezeugt die Sündlosigkeit Jesu, indem er sagt, welcher Sünde nicht tat. Petrus, der impulsive Petrus, der Mann der Tat. Und in dem von ihm beeinflussten Markus-Evangelium sehen wir deshalb auch besonders die Taten Jesu, weniger die Reden beschrieben. Er tat nicht Sünde. Paulus, der Mann der Erkenntnis, welcher Sünde nicht kannte. Johannes, der Mystiker, der fragt, was ist innen drin, in dem Wesen dieses Menschen, beziehungsweise im Wesen Gottes, im Wesen Jesu, der sagt auf typische Weise, in ihm war keine Sünde. Das ist typisch für diese drei Apostel. Welcher Sünde nicht tat, welcher Sünde nicht kannte, in ihm drin ist keine Sünde. Und so sagt uns Johannes dieses gewaltige Wort sogar zweimal, Gott ist Liebe, und das soll uns heute Abend beschäftigen. Ich lese den Zusammenhang, in dem es vorkommt. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 19. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünde. Geliebte, wenn Gott uns also geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollendet in uns. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geiste gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland, als Retter des Kosmos, der Welt. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden oder zum Ziel gekommen, dass wir Freimütigkeit haben an dem Tage des Gerichts, dass gleich wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, anders übersetzt mit Luther, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das Wort Liebe geht in der deutschen Sprache einen Leidensweg. Was für eine breit gefächerte Skala. Dinge, die schier nichts miteinander zu tun haben, die sich im Endeffekt vielleicht sogar widersprechen, bringen wir Deutschen alle unter in diesem einen Wort Liebe. Ob Sie einen Liebesroman in der Hand haben oder ein Aufklärungs- oder Ehebuch, von anderen Magazinen will ich mal gar nicht reden, oder ob Sie ein Buch über Mutterliebe in der Hand haben, ein Roman über Freundesliebe, eine Freundschaft, eine Kameradschaft, Elternliebe, Kindesliebe oder Gottesliebe. Das ist ja ein weiter Spannungsbogen. Der Grieche, so sagt man mit Recht, hat da mehrere Ausdrücke, die Sie zum Teil kennen. Diese Fremdworte haben sich eingebürgert, zum Teil wenigstens Eros, Philia, Agape. Eros, davon kommt Erotik, das Wort steht nicht im Neuen Testament, die Sache kommt in der Bibel vor. Philia und Agape, diese Worte kommen häufig sogar im Neuen Testament vor. Am weit, weit häufigsten das Wort Agape, nicht ganz so oft Philia. Philia gibt es in vielen Fremdworten. Philosophie, Philanthropie, die Vorsilbe Phil deutet an, ich habe Freundschaft zu etwas, mich zieht es zu etwas. Philia. Man sagt so, Philia ist die menschlich-natürliche, freundschaftliche Liebe, Agape ist die Gottesliebe. Ganz genau ist es vielleicht so nicht ausgedrückt. Ich habe eine andere Definition gefunden. In einem theologischen Buch wurde zitiert eine Deutung, die ein gewisser Krämer gibt im biblisch-theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament. Und er sagt folgendermaßen, Philia sei eine aus der Seele quellende Zuneigung. Eine aus der Seele quellende Zuneigung. Ich habe eine Zuneigung zu jemand. Ein Mensch ist mir sympathisch. Muss nicht gleich Verliebtheit gemeint sein, aber Sympathie. Agape, sagt Krämer, sei Liebe aus freiem Willen. Wir haben Stellen im Neuen Testament, wo beide Worte eng beieinander stehen. 2. Petri 1, Vers 7 zum Beispiel. 2. Petri 1, Da haben wir ja so eine Stelle, wo Petrus sagt, was denn, nachdem Gott uns alles geschenkt hat in Christo Jesu, was wir brauchen, was dann nun bei uns herauswachsen soll. Da soll ja nun etwas wachsen und da wächst eins aus dem anderen heraus, ein Achtfaches. Es fängt an mit dem Glauben und hört auf mit der Liebe. Ich will diese acht Stücke mal nennen. 2. Petrus 1, Vers 5. Aus dem Gewächs unseres Glaubens, da soll nun der Reihe nach weiteres herauswachsen, gekrönt von der göttlichen Liebe. Also, wir sollen da bringen, als von Gott Beschenkte, im Glauben die Tugend, die Erkenntnis, die Enthaltsamkeit oder Beherrschung, das Ausharren oder die Geduld, Gottseligkeit, Bruderliebe, da steht nun das Wort Philia, geschwisterliche Liebe, freundschaftliche Liebe, und in der Philia die Agape, die Gottesliebe, als Größtes und Höchstes. Die Gottesliebe scheint also nach diesem Text der Bruderliebe, der geschwisterlichen Liebe, der freundschaftlichen Liebe noch überlegen zu sein. Das ist das Höchste und Letzte, was herauswachsen soll und kann aus unserem Glauben. Gottes Liebe, wir erinnern uns an die Definition Philia, eine aus der Seele quellende Zuneigung. Naja, jemand zu lieben, der mir sympathisch ist, zu dem ich schon rein menschlich eine Zuneigung habe, der Klang seiner Stimme ist schon wunderbar, die Art, wie er spricht, und gut gekleidet ist er auch und ganz mein Niveau und Bildungsstand und Alter und alles wunderbar. Ein anderer, bei dem ist das alles gegenteilig. Schon die Art, wie er guckt, die raue Stimme, wie er angezogen ist, Schuh nicht geputzt und dies und jenes, worauf ich gerade Wert lege, legt er keinen Wert, und worauf ich keinen Wert lege, legt er Wert. Tja, keinerlei Zuneigung, rein menschlich, ich möchte einen Bogen um ihn machen. Wenn ich ihm die Hand drücke, hält er so eine Viertelstunde fest, nicht wahr, lässt mich gar nicht wieder los und so weiter und so weiter. Das gibt es ja alles. Da braucht man dann schon eine Liebe aus seinem Willen. Ich will den lieben, denn er ist in Christo Jesu mein Bruder. Ich habe von Natur nicht viel für ihn übrig, aber ich will, das ist das Größere. Und die Liebe, die Gott zu uns hat, und die Liebe, die Gott hat zu einer verlorenen Welt, ist dieser Agape. Das ist keine aus der Seele quellende Zuneigung. Sind wir für ihn so begehrenswert? Das ist keine Liebe aus Begehrlichkeit hervorgerufen, erweckt von Begehrlichkeit durch den Gegenstand. Gegenstand ist ja eigentlich schon schlimm, wenn man von Liebe redet, durch den Menschen entzündet, sondern Gott will eine verlorene Welt lieben. Der verlorene Sohn, der am Träbertrog der Schweine angekommen war und all sein Gut und Geld vergeudet hatte, war für den Vater nicht ein Gegenstand, dass er sagte, so gefällt mir mein Sohn, sondern das war der Wille der Liebe, der dahinter steht. Agape ist also gewiss das Größere. Und nun schauen wir uns noch eine Stelle an, wo beides vorkommt, Philia und Agape. Als der Herr Jesus nach der Auferstehung seinen Petrus examiniert und ihm so einige Fragen stellt, drei Fragen, ganz ähnlich und doch verschieden. Johannes 21, 15 bis 17. Da begegnen uns auch beide Worte, Philia und Agape, als Zeitwörter. In der Elberfelder Bibel, ich weiß nicht, wie es bei Luther ist, in der Elberfelder Bibel jedenfalls wird Philia übersetzt durch Liebhaben und Agape durch Lieben. Die erste Frage, die Jesus seinem Petrus stellt, heißt, liebst du mich mehr als diese? Johannes 21, 15. Liebst du mich mit der göttlichen Agape mehr als alle anderen? Offenbar will der Herr Jesus feststellen, ist der Petrus immer noch derselbe? Ist er immer noch der, der der Meinung war, ich bin der Allerbeste deiner Jünger, wenn alle dich verlassen, ich nicht? Und deshalb stellt er ihm die vielleicht etwas verfängliche Frage, Petrus, liebst du mich mehr als alle anderen? Und Petrus sagt ganz bescheiden, er benutzt einen anderen Ausdruck, Phileo. Du weißt, ich fühle mich zu dir hingezogen, antwortet er ganz bescheiden.
Die zweite Frage Jesu, liebst du mich mit der göttlichen Liebeskraft?
Und wieder antwortet Petrus und sagt, ich fühle mich halt menschlich doch dir verbunden und freundschaftlich. Ich weiß nicht, ob göttliche Liebe in mir ist. Ich wage das nicht mehr zu behaupten.
Und bei der dritten Frage, da geht der Herr Jesus auf die Stufe der Philia hernieder und fragt, und jetzt harmonieren Frage und Antwort miteinander, hast du mich lieb? Du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nun zu unserem Text in 1. Johannes 4, eine gewaltige Aussage über das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Ja, was steht da wohl? Philia oder Agape? Was ist Gott nach seinem innersten Wesen? Agape, Gottes Liebe. Liebe aus freiem Willen, die lieben will. Und das steht an den meisten Stellen, wo von der göttlichen Liebe die Rede ist. Das heißt aber nicht, dass Gott etwa nicht auch der Philia fähig wäre. Und so ist es eine schöne Beobachtung, wenn man sieht, Johannes 16, Vers 27 in den Abschiedsreden, da macht sich der Herr Jesus die größte Mühe, den Jüngern die unangebrachte Angst vor dem Vater, Angst vor Gott wegzunehmen. Haben Sie auch Angst vor Gott? Sind Sie auch der Meinung, ach, zum Herrn Jesus, da will ich jederzeit gerne hingehen, auch im Gebet, aber der Vater? Manche stellen sich das so vor, da ist ein zürnender, heiliger Gott, der nur auf der Lauer liegt, uns bei irgendwas zu erwischen und uns zu bestrafen, und da ist der Herr Jesus, der ihm schnell in den Arm fällt, ach nein, bitte Vater, lass Gnade walten. Haben wir so ein Bild eines zürnenden Vatergottes, mit dem nicht gut auszukommen ist, und gut, dass Jesus da ist, sonst wären wir restlos verloren, denn der Vater selbst ist nur voller Zorn und so weiter. Bruder Heller fragte einmal eine Versammlung, liebt uns Gott, weil Jesus gestorben ist, oder starb Jesus, weil Gott uns liebt? Was ist richtig? Das Letztere ist richtig, jawohl. Gott liebt uns nicht erst nur, weil und nachdem Jesus gestorben ist, das wäre diese falsche Auffassung, sondern Johannes 3, Vers 16, das kennen Sie doch wohl alle auswendig, das Evangelium im Evangelium hat man es genannt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Golgatha ist nicht die Wurzel, der Beginn der Liebe Gottes des Vaters, sondern der Ausfluss, der Beweis der Liebe des Vaters. So sehr liebt er die Welt, dass er den Sohn gab. Die Liebe Gottes zur Welt ist viel älter. Da steht Agape, so hat Gott die Welt geliebt. Ich will sie lieben. Es ist sein Wesen zu retten, zurechtzubringen. Aber Gott ist auch der freundschaftlichen Liebe fähig, und ausgerechnet in Johannes 16, 27, wo der Herr Jesus den Jüngern sagt, nun hört doch endlich mal auf, euch vor dem Vater zu fürchten. Der Vater selbst hat euch lieb, nicht bloß ich. Da steht nicht Agape, die gilt uns sowieso, sondern da steht Philia, der Vater liebt euch freundschaftlich und sieht euch als Freunde an, denen er sogar seinen Heilsplan und seine Geheimnisse mitteilen will. So wie Jesus vorher sagt, ich nenne euch Freunde. Der Vater liebt euch freundschaftlich, er fasst seine Zuneigung zu euch. Wunderbar. Gott ist Liebe. Ich werde nachher noch drauf kommen, da steht nicht Gott ist lieb, da steht Gott ist Liebe. Nicht eine Eigenschaft unter anderen, sondern sein Wesen ist Liebe. Gott ist gleich Liebe. Ja, wenn das im Vollsinn gilt, dann dürfte ich also überall in meiner Bibel, wo Gott steht, hinschreiben, was? Liebe. Also, wer Langeweile hat, arbeitslos, Rentner, Ruhestand, Rentner haben oft sehr viel Arbeit, aber wenn du gar nicht weißt, wie du die Zeit totschlägst, bevor du täglich 6 Stunden fernsiehst, nimm dir mal die Bibel vor, schreib es überall, wo Gott steht, Liebe. Das wäre eine Aufgabe. Ja, fangen wir mal an, aber ich will es jetzt nur mal eine Minute so machen. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Was können wir dafür sagen? Im Anfang schuf die Liebe die Himmel und die Erde. Kann das stimmen? Ist das eine theologisch vertretbare Aussage? Die Liebe schuf die Himmel und die Erde. Und dann lesen wir Vers 3. Gott sprach, es werde Licht. Die Liebe sprach, es werde Licht. Vers 26. Die Liebe sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde. Ja, stimmt auch. Denn Liebe ist Mehrung des Lebens, pflegte Karl Geyer zu sagen. Wenn sie das aber nun täten und würden da mal nur einige Kapitel im Alten Testament durchgehen und würden dann immer schreiben, die Liebe, wo Gott steht, Jehova oder Elohim oder was auch immer, da kämen sie dann an Stellen, da wird es dann brenzlig werden, ja. Da kämen sie dann an die Stellen, wo dann die Christen oder die lieben Freunde immer fragen, wie kann das ein Gott der Liebe sein, wenn er das zulässt? Da kämen sie auf ihrer Wanderung durch das erste Buch Mose, zum Beispiel an 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Dingen, dass die Liebe den Abraham versuchte. Und was wird vom Abraham verlangt? Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und opfere ihn. Ist das auch noch ein Gott der Liebe? 1. Mose 22 verlangt ja Gott im Vorbild von Abraham, dem Vater der Höhe, das, was er selber, der Vater der Höhe, zu tun gedachte, nämlich seinen Sohn, den er lieb hatte, für eine verlorene Welt zu geben. Und das sollte der Abraham hier im Vorbild darstellen. Abraham hieß er zuerst und dann Abraham, Vater der Höhe, Vater der Menge, ein Bild auf Gott. Aus dem Vater der Höhe wird der Vater der Menge, welcher seines einzigen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, Römer 8, 32. Und das sehen wir im Vorbild in 1. Mose 22, natürlich nicht in letzter Konsequenz. Es wurde ja ein Halt geboten, Halt, Halt, es genügt, ich habe deine Gesinnung gesehen. Gott versucht niemand zum Bösen, sagt einmal der Jakobusbrief, aber Gott versucht, indem er uns auf Proben stellt, testet. Gott testet, Gott macht einen Test. Und das macht er hier bei Abraham. Ist das auch noch die Liebe? Ja, hier können wir schon das Ja nicht mehr so schnell geben wie im ersten Kapitel. Oder wenn ich dann gar nenne, 1. Mose 6, Vers 13, und wir setzen wieder für Gott einfach die Liebe, denn Gott ist Liebe. Hat uns ja Johannes gesagt. Und da steht also, da sagt die Liebe zu Noah das folgende, 1. Mose 6, 13, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, die Erde ist voll Gewalttat, ich will sie verderben, sagt die Liebe. Oder, und solche Stellen könnten wir dutzendweise, vielleicht hundertweise finden, wir brauchen nur mal aufschlagen, Josua 11, Vers 6 und Vers 20. Es gibt ja viele, viele solcher Stellen, die vom Verderben und Vernichten und zugrunde richten, von dem glühenden Zorneseifer Gottes reden, bis hin zum letzten Bibelbuch von denen, die in den Feuersee geworfen werden und der Rauch ihrer Qual steigt auf. Ich habe mich gerade mit den letzten Kapiteln der Offenbarung beschäftigt. Und vielleicht kommt auch die Offenbarung als Buch, wahrscheinlich sogar, sicher sogar. Und dann können Sie das nächste Mal das hier auch bekommen. Tja, da steht man auch vor solchen Fragen. Feuersee, der Rauch ihrer Qual, steigt auf in die Zeitalter, der Zeitalter vor den Augen des Lammes, steht Offenbarung 14. Das Lamm schaut sogar noch zu, schaut interessiert zu. Es gibt Leute, die Gott besonders gut zu kennen meinen und die sagen, er guckt deshalb zu, um sich an ihren Qualen zu weiden. Da mache ich aber ein dickes Fragezeichen dahinter. Niemals. Das hat andere Gründe. Josua 11, Vers 6. Da sprach die Liebe zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen vor Israel dahingeben. Das auch noch Liebe? Na, Israel würde sagen, ja, wenn sie alle erschlagen vor uns dahingegeben werden, das ist Liebe, Gott hilft uns. Aber ob die Gegenseite auch so sagt? Und Vers 20, denn von Jehova war es, von der Liebe war es, dass sie ihr Herz verhärteten zum Kriege mit Israel, damit sie vertilgt würden, ohne dass ihnen Gnade widerführe. Wir kämen in die größten Schwierigkeiten, wenn wir im ganzen Alten Testament immer hinschreiben würden, was Johannes uns gesagt hat, und würden das als Schlüssel nehmen: Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Trotzdem behaupte ich, das wäre legitim. Du darfst überall, wo Gott steht, hinschreiben, die Liebe, auch wenn er richtet. Ja, wenn er aber doch so hart ist, wie können wir denn diesen scheinbaren Widerspruch aus der Welt schaffen, dass Gott sich so gar nicht als Liebe zeigt? In einem schönen Lied, es ist 548 in den Lobgesängen, da finden wir eine Antwort. Wir können das heute nicht singen, denn es ist ein Weihnachtslied. Schade, dass man so manches schöne Weihnachtslied nur einmal im Jahr singt. Die sind oft inhaltlich äußerst wertvoll. Da heißt es in 548 in unserem Lobgesänge der Gemeinde, in dem Lied "Jauchze der Himmel, frohlocke die Engel in Chören", im dritten Vers: Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget, sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind trägen und hebe die Sünd, alles anbetet und schweiget. Gott hat sich nicht immer als Liebe gezeigt, aber als er seinen Sohn dahingab, als es Weihnachten wurde und vor allem als es Karfreitag wurde, sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Sehet die Liebe, die endlich sich enthüllt. Gott offenbart sich in Christo Jesu. Er zeigt, wer er ist. Das hat er nicht immer in diesem Ausmaß getan. In der Natur können wir Gottes Wesen nicht klar erkennen. Im Gesetz des Alten Testamentes können wir Gottes Wesen nicht klar erkennen. Ja, wenn so ein schöner Augusttag ist wie heute, da kann man sagen, ach, so schönes Wetter hier, wenigstens hier im Süden, und die Sonne scheint, Temperatur gerade richtig, ach, ich glaube, Gott ist die Liebe. Aber wenn Sie aus der Natur auf die Liebe Gottes, auf das Wesen Gottes schließen würden, dann kämen andere Tage, dann kämen die rauen Herbststürme, dann käme ein Winter, ein kalter, schrecklicher Winter, und dann würden Sie sagen, oh Gott, was bist du eigentlich? Du lässt es blühen und lässt es wieder vergehen. Du lässt es Frühling werden und wieder Herbst. Ich weiß nicht, als was soll ich dich erkennen. Auch im Gesetz des Alten Bundes mit seinen scharfen, harten Forderungen, Bestimmungen, können wir noch nicht das Wesen Gottes erkennen. Das Wesen Gottes können wir nur erkennen im Evangelium. Das Wesen Gottes können wir nur erkennen in Jesus. Das Wesen Gottes können wir nur erkennen, wenn wir nach Golgatha hinblicken. Nicht ins Portemonnaie, habe ich viel Geld, Gott ist die Liebe. Ach, mir fehlt Geld, nein, oh Gott, was bist du für ein Gott. Nicht im Fieberthermometer, bin ich gesund, Gott ist die Liebe. Aber wenn ich nicht gesund bin, nicht in der Politik, nicht in der Zeitung, nicht in der Wirtschaft. Nach Golgatha müssen wir schauen. Da sehen wir, Gott ist die Liebe. Nicht erst heute, sondern schon zur Zeit des Alten Bundes kamen viele Gottesmänner in einen inneren Konflikt, wenn sie Gottes Tun und Handeln beachteten. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir so viele Stellen lesen von Gericht, 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 bis hin zur Offenbarung, dann kommen Fragen, die wir nicht vom Tisch wischen können. Oh Gott, wie harmoniert das mit deiner Liebe? Und da will ich Ihnen einmal gerade zeigen, wie der Mose und der Hiob in solcher Lage gehandelt haben. Es gibt nämlich nicht nur eine unheilige Logik des menschlichen Verstandes, es gibt auch eine heilige Glaubenslogik. Und die sehen wir bei den Männern des Alten Bundes je und dann. Einem Mose gegenüber hat sich Gott einmal so benommen, dass Mose schier irre an ihm wurde und sagte, oh Gott, jetzt verstehe ich dich überhaupt nicht mehr. Wie stimmt denn das mit deiner Liebe? Wie stimmt denn das mit deinen Verheißungen? In 2. Mose 32, Tanz ums goldene Kalb. Mose kommt mit den Gesetzestafeln herunter vom Berge. Und als er das Volk sieht, da zerschmettert er ja die Tafeln im Zorn. Und bei der Gelegenheit, da sagt Gott dem Mose Folgendes, 2. Mose 32, 10. Nun lasst mich, dass mein Zorn wider sie entbrenne und ich, die Liebe, sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Da hätte, wie jemand mit Recht gedacht hat, der Mose bloß zu sagen brauchen, ja und Amen, dein Wille geschehe. Und dann wäre Mose nicht nur der Führer des Volkes, sondern auch der Stammvater, ein zweiter Abraham geradezu geworden. Das hätte doch seine Ehre erhöht. Aber so macht es Mose nicht. Er hat eine priesterliche Gesinnung und Mose sagt, und das kann auch mal falsch sein zu sagen, ja, Amen. Hier hat der Mose gesagt, oh Gott, bitte Gott, ach Gott, geht es dann nicht auch anders? Und Mose flehte zu Jehova, seinem Gott, und sprach, und dann kommt ein Gebet, das ist wirklich ein Gebet des Glaubens. Warum sollte dein Zorn entbrennen wieder dein Volk, das du aus dem Lande Ägypten herausgeführt hast? Dann kommt ein ganz kühnes Gebet, ein kühnes Glaubensgebet. Kein solches Jammergebet, das wir manchmal sprechen, oh Gott, aus mir wird niemals was und wird niemals was werden, ich werde immer wieder rückfällig, sondern ein Gebet des Glaubens. Ein sehr kühnes Gebet. Von einer Kühnheit, dass wir darüber erschrecken möchten, dass so ein Mensch mit Gott redet. Der Mose, der erdreistet sich, Gott zu fragen, hast du dir auch überlegt, was die Ägypter dann von dir sagen werden, wenn du so handelst, wie du das gerade angedroht hast? Hast du dir das mal überlegt? Dann würden die Ägypter sagen, das ist ein eigenartiger Gott. Zum Unglück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten. Und gedenke doch bitte an dein Wort und gedenke doch bitte an deine Verantwortung. Letzten Endes ist das nicht mein Volk, dass ich Mose herausgeführt habe, wie du zu mir gesagt hast, sondern Mose dreht den Spieß herum, Vers 11 gegenüber Vers 7. Das ist dein Volk, das du, o Gott, aus Ägypten geführt hast. Letzten Endes du und nicht ich, der Mose. Welch eine Kühnheit. Aber solche kühnen Gebete des Glaubens, wo man sich klammert an Gottes Wort, an Gottes Verantwortung, an Gottes Ehre und nicht damit einig gehen kann, dass Gericht sein letztes Wort ist und das Gericht alle seine Verheißungen durchstreichen kann. Solche Gebete liebt Gott. Und was ist die Folge dieses Gebetes? Sagt Gott, du frecher Bursche, wie kannst du mit mir so reden? Meinst du, ich weiß nicht, was die Reaktion der Ägypter ist, wenn ich so oder so handle? Nein, nein, das Gebet wird erhört, sofort. Es bereute den Herrn des Übels, wovon er geredet hatte, dass er seinem Volke tun werde. Das ist Glaube. Und in eine ähnliche Situation kam ein anderer Mann, Hiob. Ich will das nur noch kurz streifen. Mitte Oktober habe ich eine Freizeit auf der Langensteinbacher Höhe. Da werde ich über diesen Kampf des Glaubens 8 Tage sprechen. Bruder Luban schrieb mir, es sind noch Plätze frei. 11. bis 18. Oktober herum. Wenn noch jemand da gerade frei machen kann. Da habe ich gerade dieses Thema, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, Abraham, Mose, Hiskia und viele andere Gottesmänner. Der hier versteht Gott auch nicht mehr. Das soll ein Gott der Liebe sein und so behandelt er mich. Du liebst mich und behandelst mich wie deinen Feind. Das schleudert Hiob seinem Gott ins Gesicht. Hiob 13, Vers 24, sagt er, warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? So wie du mich behandelst, dass ich ohne einen Grund zu wissen schuldlos hier sitze, habe alles verloren und bin furchtbar krank. So behandelt man einen Feind, aber keinen, den man liebt. Und dann kommt etwas Eigenartiges in Hiob 16, 21. Er wird von seinen theologischen Freunden sozusagen verspottet, ungerecht behandelt. Was die Freunde sagen, ist auch Gottes Wort, sind auch geistliche Wahrheiten, aber falsch angewandte geistliche Wahrheiten. Im Blick auf den Hiob, falsch angewandt. Man kann ja richtige Wahrheiten falsch anwenden und das haben die Freunde Hiobs getan. Deshalb haben sie nicht geziemend von Gott geredet. Du kannst also das, was die Freunde sagen, durchaus als göttliche Weisheit und Belehrung nehmen. Obwohl Gott sagt, ihr habt nicht geziemend geredet wie mein Knecht hier. Darüber schrieb ja auch Wolfgang Jugel im letzten Heft von Gnade und Herrlichkeit etwas. Schauen Sie bitte mal hinein. Die halten die reinsten Evangelisationsreden, diese Freunde des Hiob, und sagen, du hast gesündigt, sonst wärst du nicht krank. Und nun schau mal nach, du hast im Garten was vergraben, einen Mantel und einen Silberschatz. Grab's auf, gib's heraus, Hiob. Die reinsten Evangelisten sind das. Aber im Falle des Hiob stimmte das nicht. Es war nicht Sünde der Anlass für sein Kranksein. Wir wissen ja gleich als Leser des Buches Hiob, was der Grund war. Dort diese Ratsversammlung im Himmel, Hiob 1 und Hiob 2. Der Leser des Buches Hiob, der kann sich das gleich erklären. Hiob wusste das nicht. Und so sagt er, als Gott ihn behandelt wie seinen Feind, da kämpft er einen schweren inneren Kampf des Glaubens. Aber der Hiob bleibt im Innersten auf Gottes Seite und bleibt im Innersten überzeugt, Gott kann aber letztlich nicht mein Feind sein. Es ist nicht möglich, dass Gott letztendlich nur eine Gesinnung hat, mir weh zu tun und mich zu verderben. So kann Gott nicht sein. Und deshalb ruft er Gott an gegen Gott. Eine ganz eigenartige Stelle in unserer Bibel, Hiob 16, 21. Meine Freunde, sagt er vorher, sind meine Spötter. Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide gegen Gott. Fußnote der Elberfelder. Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide gegen Gott für einen Mann. Er sieht gewissermaßen nicht zwei Götter, aber er sieht Gott in zweierlei Gestalt. Da ist dieser Gott, der ihn quält, der sein Feind zu sein scheint. Aber im Tiefsten sagt Gott, Herr, dein innerstes Wesen muss anders sein. Du bist die Liebe, du bist die Gerechtigkeit und so kannst du mich nicht einfach quälen ohne Grund. Und deshalb appelliere ich an dich, den Gott der Liebe, gegen diesen Gott, der mich so quält. Ich appelliere an dich, gegen Gott, für einen Mann, für mich. Und das tut ja auch Gott am Schluss, nachdem alle Menschen ausgeredet haben im Buche Hiob, da redet Gott, stellt sich auf die Seite seines Hiob, vergibt ihm all seine trotzigen Bemerkungen, die er gemacht hat, und sagt trotzdem, Hiob, du hast geziemend von mir geredet und nicht deine Freunde. Und erstattet ihm am Ende alles doppelt wieder. Da sehen wir, wie schon diese Männer im Alten Bund einen Kampf gekämpft haben. Es kann nicht sein, dass Gericht das letzte Wort Gottes ist. So auch bei Abraham könnte man das nachweisen. 1. Mose 22. Abraham hat im Glauben einen gewaltigen Kampf gekämpft, als er da hinaufschritt mit seinem geliebten Sohne nach Moriah und Gott sagte, den musst du dort zum Opfer bringen, den musst du dort eigenhändig töten. Und da hat, sagt uns der Hebräerbrief einmal, was sich der Abraham unterwegs gedacht hat und was ihn innerlich dazu befähigte, Hand anzulegen an den Sohn, das Messer zu nehmen. Und wenn nicht der Engel des Herrn gekommen wäre, halt, 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 dann hätte er das Opfer vollzogen und seinen eigenen Sohn geschlachtet. Was er dabei sich dachte, das sagt uns einmal Hebräer 11, indem er der Meinung war, dass Gott auch aus Toten zu erwecken vermöge. Das war ein gewaltiger Glaube, längst vor Golgatha und längst vor der Auferstehung Jesu Christi hat es der Abraham im Glauben gefolgert. Eine logische, heilige Schlussfolgerung des Glaubens. Gott kann nicht alle seine Verheißungen, die er mir gegeben hat, gebunden an diesen meinen Sohn, die kann er doch nicht alle mit einem Federstrich durchstreichen. Wenn ich den jetzt opfern muss, dann kann dieses Gericht nicht das letzte Wort Gottes sein, höchstens das vorletzte. Dann bleibt nur eine Möglichkeit, er macht ihn wieder lebendig, ich bekomme ihn durch Auferstehung zurück. Das befähigte den Abraham, dass er sagte, also gut Gott, du gibst ihn mir ja wieder. Ein gewaltiger Glaube. So haben diese Männer alten Bundes, ein Abraham, ein Mose, ein Hiob, ich könnte andere noch nennen, haben im Glauben gefolgert, oh Gott, Gericht kann dein letztes Wort nicht sein, höchstens dein vorletztes. Wenn ich nach Salzuflen komme, da hängt da in dem Hause, wo ich übernachte, da wo ich schlafe, ein Spruch an der Wand, Leid ist bei Gott nie das Letzte. Und wir könnten auch so formulieren, Gericht ist bei Gott nie das Letzte, höchstens immer das Vorletzte. Und wer das weiß und erkannt hat, der kann dann auch bei solchen Stellen im Worte Gottes tatsächlich für Gott Liebe hinschreiben, was uns sonst nicht möglich ist. Gott ist Liebe, nicht lieb. Lieb, das wäre so eine Eigenschaft unter anderem. Was uns Johannes hier sagt, Gott ist Liebe, das ist etwas ganz anderes als das Gerede von dem sogenannten lieben Gott. Der Teufel will immer das Wesen Gottes verzerren, entstellen, zur Karikatur machen. Und da hat der Teufel sehr verschiedene Methoden. Entweder macht er aus Gott ein weiches Opachen, ein liebes Opachen, das sagt, ihr Kinder seid doch bitte lieb, aber sie sind es eben nicht und tanzen dem Opachen auf der Nase herum. Und Gott steht so etwas hilflos dabei und da nehmen wir dann unsere Zuflucht zu einer bestimmten frommen Vokabel, die es in der Bibel gar nicht gibt, Zulassung, zulassen. Er kann es ja so gerade nicht verhindern, naja, da lasse ich also zu, dass die Enkel da über die Betten und die Sofa und überall herumspringen, das gefällt mir nicht, aber züchtigen möchte ich sie auch nicht. Ach, lassen wir es mal zu. Die Geschwister, die immer auf der prophetischen Woche waren, früher in Seeshaupt mit Bruder Karl Merz, sie erinnern sich vielleicht, dass Bruder Merz und im Gespräch mit anderen Brüdern erarbeitet, dass wir da zu dem Schluss kamen, das Wort Zulassung sollten wir aus unserem christlichen Wortschatz streichen. Zwar tut Gott nicht alles selber, nicht alles direkt, aber er wirkt, er lässt nicht nur zu. Allerdings tut er nicht alles selber, sondern da hat er seine Gerichtswerkzeuge. Auf der anderen Seite der grausame Tyrann, der Gott sagt, der sagt, ich liebe dich und bekehr dich sofort, sonst kommst du in die Hölle und nie mehr heraus. Eine eigenartige Liebe, nicht wahr? Ich liebe dich, du Geschöpf, ich gab meinen Sohn für dich und wenn du dich heute Abend nicht bekehrst, dann kommst du aber endlos in den Feuersee. Eigenartige Liebe, muss ich schon sagen. Oder ist die Liebe Gottes auch größer als der Feuersee? Oder liegen die Flammen des Feuersees, wie Professor Ströder sagte, gar auf einer Linie mit den Flammen der Liebe Gottes, die der Gläubige als Lust und Leben empfindet und die der Gottlose als Qual empfindet. Gott ist nicht lieb. Wo wir das Gerede hören von dem lieben Gott, da sollten wir gleich protestieren. Ihr seid doch wohl hier die meisten Protestanten. Da sollten wir gleich mal protestieren. Nein, nein, den gibt es überhaupt nicht. Gott ist Liebe, heilige Liebe, starke Liebe, kraftvolle Liebe. Der Teufel möchte alles herumdrehen und auf den Kopf stellen und wenn Johannes sagt, Gott ist Liebe, dann sagt der Teufel, Gott ist Hass. Und einmal hat er die Kinder Israel so weit gebracht, ich sage immer, das muss ein Freudentag für den Teufel gewesen sein, als er die Kinder Israel so weit brachte, dass sie sagten, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus Ägypten geführt. Stellt euch das mal vor. 5. Mose 1, Vers 27. 5. Mose 1, 27, typische Theologie des Teufels. Ihr murrtet in euren Zelten und sprachet, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Lande Ägypten herausgeführt, und zwar mit der Absicht, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, dass sie uns vertilgen. Dasselbe steht auch nochmal ähnlich, 5. Mose 9, Vers 28. Zweimal steht in der Bibel, Gott ist Liebe. Und zweimal steht in der Bibel, weil der Herr uns hasste. Aber das ist nur ein Zitat. Das ist keine Aussage über Gott. Das ist ein Zitat, wie weit der Teufel Menschen brachte und in die Verblendung führte. Merken wir, was Teufelstheologie ist, der alles genau herumdreht. Hier hat er es besonders heimtückisch gemacht. Er hat also den Israeliten, als sie es in der Wüste schwer hatten, da hat er den Israeliten Folgendes eingeflüstert. Im Grunde hasst euch Gott, aber diesen Hass, den stellt er nicht immer offen zur Schau, sondern wie man ein bitteres Bonbon versüßt, damit das Kind besser schluckt, da ist dieser Hass Gottes eingepackt in freundliche Führung. Kommt doch, kommt ihr armen Kinder Israel, ich bedauere euch da in Ägypten, ich möchte euch herausführen und helfen. Während er aber so sagte, hatte er in seinem Herzen nur den einen Gedanken, gibt es vielleicht eine Methode, die Kinder Israel noch ärger zu quälen als in Ägypten. gibt es einen Weg, sie noch schrecklicher unter Druck zu setzen. Ach ja, mir fällt was ein. Ich führe sie aus Ägypten heraus, bringe sie in die Wüste und da kommen sie in den Durst und in die Hände der Feinde, viel schrecklicher als in Ägypten. Merken wir, was für eine grässliche Entstellung des Wesens Gottes. In Wirklichkeit ist es umgekehrt richtig. Gott ist Liebe, aber diese Liebe ist eingepackt in, ja, eingehüllt in Gericht und in Kraft und in Härte. Das Buch der Offenbarung ist ja das Buch mit 7 Siegeln. Manche Ausleger sagen, 7 Hüllenblätter sind herumgewickelt um das eigentliche Buch. Der eigentliche Buchinhalt besteht darin, Jesus wird König. Jesus kommt wieder. Ich mache alles neu. Das ist der eigentliche Inhalt. Aber dieser eigentliche Inhalt ist von 7 Hüllenblättern umwickelt und die sind allesamt Gericht, Gericht, Gericht. Gottes Wesen ist nur Liebe, lauter Liebe, aber eingehüllt, oftmals in schwere Führungen und in schweres Gericht. Der Glaube aber schaut durch und der Glaube weiß, Herr, du bist auch jetzt die Liebe. Der Glaube kann mit Römer 8 sagen, wer vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes? Paulus kann jubilieren, ich schaue durch. Hunger, Blöße, Fährlichkeit, Schwert, Krieg, Gefahr, Leben, Tod. Ich schaue durch und weiß, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Das ist Glaube. Gott ist Liebe. Das ist eine gewaltige Glaubensaussage. Das ist eine biblische Aussage. Das ist eine Aussage für den, dem Gott sein eigentliches Herz enthüllt. Und das tut er, wie gesagt, nicht im Portemonnaie und nicht auf dem Fieberthermometer und nicht in der Zeitung. Gott enthüllt sein Herz im Evangelium. Auch nicht in der Natur, auch nicht im Gesetz Israels letztlich. Im Evangelium, in der Botschaft, also hat Gott die Welt geliebt. Du musst nach Golgatha schauen, das sagt uns Johannes, das sagt uns auch Paulus, wenn wir erkennen wollen, was ist das eigentliche Wesen Gottes. Paulus sagt es uns in ähnlichen Worten wie Johannes in unserem verlesenen Text. Paulus sagt in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe, seine göttliche Agape gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also Golgatha, der Erweis der Liebe Gottes. Und so sagt auch Johannes uns in unserem verlesenen Text mehrfach von der Sendung des Sohnes. Die Sendung des Sohnes in die Welt ist der Beweis, dass Gott und wie sehr Gott uns liebt. Von der Sendung des Sohnes schreibt der Johannes des Öfteren. 1. Johannes 4, Vers 10. Er hat ihn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Dass die Sündenfrage gelöst werden kann, dass wir aus den roten Zahlen herauskommen vor Gott. Ich denke, die meisten von uns wissen, die beim Paulus Verlag Bücher kaufen, ob sie zurzeit beim Paulus Verlag in den roten Zahlen vielleicht sind. Ich weiß es nicht, ich bin nicht in der Buchhaltung tätig. Kommt ja mal vor, dass man aus Vergesslichkeit in den roten Zahlen ist. Ist auch nicht schlimm, da kriegen sie eine Mahnung in kurzem. Das kommt vor. Hoffentlich weiß jeder, der hier ist, ob er bei Gott in den roten Zahlen ist. Oder sind sie aus den roten Zahlen raus? Das ist allerdings eine Frage, die ist viel wichtiger, als ob Sie vielleicht zufällig beim Paulus Verlag in den roten Zahlen sind, indem Sie eine unbeglichene Rechnung haben. Ob man bei Gott in den roten Zahlen ist oder bin ich zum Frieden gekommen, ist alles ausgeglichen. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Und 1. Johannes 2, Vers 2 steht geschrieben, nicht allein aber für die Unseren, sondern für die der ganzen Welt. Nur deshalb ist jeder betroffen. Nur deshalb kann ich jedem sagen, auch für dich. Nur deshalb weiß ich aber auch ganz genau, auch ich bin dabei. Der Vater hat den Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden, 1. Johannes 4, Vers 10. Der Vater hat den Sohn gesandt, damit die an ihn Glaubenden das göttliche Leben empfangen möchten. Das ist erst Leben, in dem Moment, wo wir wieder angeschlossen sind an den Lebensstromkreis Gottes und des göttlichen Geistes. Paulus ist derselben Meinung. Paulus sagt, Epheser 2 am Anfang, wir waren tot. in Übertretungen und Sünden. Dabei kann ein Mensch sehr lebendig und vital und temperamentvoll sein. Ohne Beziehung zu Gott sind wir tot. 1. Johannes 4, Vers 9, um das noch einmal zu lesen. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Nicht in der Natur, nicht im Gesetz, nicht im augenblicklichen Gesundheitszustand oder wirtschaftlichen Zustand, politischen Zustand in der Welt. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns enthüllt worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Das eigentliche Leben ist nämlich das Leben in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Ich freue mich immer über diesen Johannes, dass er so einfache Sätze machen kann. Das Großartigste in der Welt, und ich will so sagen, die tiefsten Wahrheiten sind auch immer einfache Wahrheiten. Wir leben ja heute in einer Welt, die zusehends komplizierter wird. Immer komplizierter, sodass am Schluss höchstens noch die Computer draus kommen. Ja, und es ist so wohltuend, einfach zu reden. Haben Sie auch keine Angst, wenn Sie älter werden und nicht mehr so kompliziert reden können, einfach zu reden. Ein Adenauer redete einfach und hat dadurch seine größten Wirkungen erzielt. Hier dieser Johannes redet ganz einfach. Das ist gewiss nicht auf Verkalkung zurückzuführen, obwohl er in den 90er Jahren war, als er dies schrieb, sondern das ist eine gottgewirkte Einfachheit. Ich freue mich an einem Satz wie dem, 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ist das ein klarer, verständlicher deutscher Satz? Nicht wahr? Da braucht man gar keinen Kommentar dazu. Da müssen Sie nicht sagen, haben Sie im Paulusverlag einen Kommentar? Ich kann das nicht verstehen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Das eigentliche Leben, das wahre Leben. Das unvergängliche Leben, das göttliche Leben. Und wer den Sohn nicht hat, indem der Sohn dich hat, hast du auch ihn, der hat das Leben nicht. Noch ein vorletztes und dann ein letztes. In 1. Johannes 4, Vers 10 und auch Vers 19, da wird uns gesagt, nicht unsere Liebe zu Gott ist das Erste, sondern Gottes Liebe zu uns machte den Anfang. Unsere Liebe kann nur ein Echo, kann nur eine Antwort sein. Und auch der Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Luther übersetzt, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Da gibt es aber nun Aussagen des Herrn Jesu, Bruder Günther Klein hat sie uns vorhin vorgelesen, die scheinen dem zu widersprechen. In den Abschiedsreden Jesu, Johannes 14, 21, 23, da klingt das doch so, als müssen wir erstmal Gott lieben. Und das auch unter Beweis stellen, indem wir die Gebote halten, dann liebt Gott uns. Was ist nun richtig? Ich lese also nochmal Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Mit bloßen Lippenbekenntnissen, Liebeserklärungen ist Gott nicht zufrieden. Das muss sich äußern in der Tat, in der Praxis. Wer Jesus liebt, der liebt sein Wort. Wer Jesus liebt, der liebt die Kinder Gottes. Wer Jesus liebt, der liebt sein Erscheinen. Drei unbestechliche Kriterien, Merkmale. Ob wir Gott wirklich lieben, ob du Jesus wirklich liebst, dann liebst du sein Erscheinen, sein Wiederkommen. Wenn du sagst, das ist mir gleichgültig, liebst du Jesus nicht. Dann liebst du Jesu Brüder und Schwestern, sonst lieben wir ihn auch nicht. Und dann liebe ich sein Wort, sonst liebe ich ihn nicht. Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Ach so, wir sollen erstmal den Herrn Jesus lieben, dann wird uns der Vater lieben, dann wird auch Jesus uns lieben. Ja, Johannes sagt doch, er hätte uns zuerst geliebt. Und jetzt Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten oder bewahren. Und dann wird mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also erst halte mein Wort und dann wird auch der Vater ihn lieben. Das scheint ein Widerspruch zu sein, einer der berühmten Widersprüche der Bibel. Aber ich glaube, wenn ich ein kleines Bild gebrauche, kommen wir rasch dahinter, welcher Unterschied hier vorliegt. Da geht ein Mann über eine Brücke, er kann gut schwimmen, ein Rettungsschwimmer sogar, und er sieht da gerade vor ihm passiert etwas Schreckliches. Einer ist das Leben leid, er stürzt sich in die Fluten, kann nicht schwimmen und ist im Begriff zu ertrinken. Der Rettungsschwimmer springt ihm hinten nach und rettet ihn. Das ist rettende Liebe. Das ist aber noch nicht Liebe in dem Sinne, dass die beiden voneinander wissen, sondern die zwei, der Gerettete und der Retter, sind sich zunächst völlig fremd. Aber dann mag es sein, dass der Gerettete dankbare Gefühle hat in seinem Herzen, er lädt den anderen ein, besuchen Sie mich mal, und dass sie sich näher kennenlernen und er ihm dann sein Herz auspackt und sagt, deshalb habe ich diesen Selbstmordversuch gemacht, so sah es in meinem Leben aus, und dass sie sich auch dann menschlich lieben lernen. Es gibt also eine rettende Liebe und es gibt eine sich mitteilende Liebe. Die rettende Liebe Gottes ist immer das Erste. Und wenn der Herr Jesus hier sagt in Johannes 14, jetzt liebt mich mal erst und haltet meine Gebote und dann wird der Vater dich lieben, dann werde ich ihn lieben, dann ist da nicht die rettende Liebe gemeint, sondern die sich mitteilende, die sich offenbarende Liebe. In dieser Weise kann Gott uns erst dann lieben, indem er sich selbst uns mitteilt und enthüllt, wenn auch ein Echo da ist. Und ein letztes: Diese Botschaft soll nun keine reine Theorie bleiben. Gott ist Liebe. Wenn ich morgen früh in Basel bin und spreche über 1. Johannes 1, Gott ist Licht, dann geht es aus dem ersten Kapitel ganz klar hervor, welche Folgerungen sich da nun ergeben. Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Wunderbare Botschaft. Kein unlauteres Motiv ist in diesem Gott. Und gleich anschließend sagt Johannes, dass es keine bloße Theorie ist, dass es höchst praktisch wird. Wenn du nun sagst, du hast mit diesem Gott Gemeinschaft und wandelst in der Finsternis, dann bist du ein Lügner, der nicht nur mit Worten lügt, der mit seinem Leben lügt. Und so auch hier bei der Botschaft Gottes Licht. Da entlässt uns Johannes auch nicht auf der Zuschauertribüne, dass wir nun heute Abend befriedigt nach Haus gehen, die Arme verschränken. Ach, das ist ja mal schön. Unser Gott tut alles aus Liebe. Halt, 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 sagt Johannes. Jetzt kommen wir dran. Wenn das so ist und du sagst, du hast mit diesem Gott Gemeinschaft, dann sind wir schuldig, einander zu lieben. Gott befähigt uns zur göttlichen Liebe. Gott befähigt uns zur Agape. Gott befähigt uns sogar zur Feindesliebe. Liebet eure Feinde, kann niemand von uns von Haus aus. Da hassen wir sie. Da möchten wir Gleiches mit Gleichem oder Schlimmerem vergelten. Liebet eure Feinde. Dreimal dürft ihr raten, was steht da, Philia oder Agape? Liebet eure Feinde, ist das eine Zuneigung? Da steht tatsächlich Agape. Denn zu einem Feind habe ich ja keine aus der Seele quellende Zuneigung, dass ich ihm um den Arm fallen möchte. Ach du lieber Feind, du hast meine Frau und Kind umgebracht. Ich liebe dich. Nein, sondern das ist, Corrie ten Boom hat ja Ähnliches einmal erlebt, dass sie einem begegnet ist, der einer dieser Schützen war, als welche von ihrer Familie erschossen wurden in einem KZ. Und sie kriegte gesagt, er hat sich bekehrt.
Zu diesem Vortrag fehlen leider noch einige Sätze.